Pulsare im Doppelsternsystem werden durch relativistische Effekte beeinflusst, die zur zeitlichen Änderung der Ausrichtung der Rotationsachsen führen. Und hier hat unter anderem das Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie einige interessante neue Beobachtungen zu vermelden. Hierzu begrüße ich Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Schönen guten Tag, Dr. Junkes.
Schönen guten Tag, Herr Höhner.
Ja, das klingt zum Beispiel die Überschrift Pulsartomographie dank Einstein. Relativitätstheorie ermöglicht genaue Untersuchung der Radiostrahlung über dem Magnetpol eines Neutronensterns. Also für einen Außenstehenden ist das alles etwas sperrig. Können Sie uns das mal erhellen, was sich dahinter verbirgt? Was hat man da eigentlich gefunden?
Vielleicht kann man es mit einer kleinen Analogie vergleichen. Die Präzision, die tritt ja auch hier bei uns auf der Erde auf. Präzision, das ist ja ein Effekt, durch den der Pol sich in relativ langer Zeit verschiebt. Im Moment haben wir am Nordpol einen hellen Stern im Sternbild Kleiner Bär. In 13.000 Jahren wird der Nordpol an einer ganz anderen Richtung des Himmels sein. Der helle Stern Vega, den viele ja vom Sommerdreieck her kennen, bildet dann den Himmelspol. Und das liegt eben daran, dass die Erdbahn nicht stabil ist, sondern dass die Erdachse taumelt. Aufgrund des Unterschieds zwischen der Rotation der Erde um ihre eigene Achse und der Rotation in einem Jahr um die Sonne. Und dieser Unterschied in der Präzession führt zu so einer Taumelbewegung, die allerdings 26.000 Jahre lang dauert. Und hier bei diesem Pulsar geht das recht viel schneller. Es ist ein Effekt, der durch die allgemeine Relativitätstheorie hervorgerufen wird, die sogenannte Spin-Präzession. Und das heißt auch, die Rotationsachse des Pulsars, die Pulse, die man von der Erde aus aufnimmt, die wird sich entsprechend ändern. Und hier haben die Kollegen sogar Vorhersagen liefern können, dass das Pulssignal ganz allein aufgrund der Geometrie des Pulsars aus der Sichtlinie verschwinden wird. Also irgendwann wird man den gar nicht mehr als Pulsar sehen. Und dann, rund 50 Jahre später, soll es dann nach den Berechnungen entsprechend wieder auftauchen. Also in den 2020er Jahren verschwindet das Pulsarsignal, zwischen 2070 und 2090 taucht es wieder auf. Und das Besondere an diesem Stern ist eben, dass dieser Effekt nirgendwo so stark, also bei den gefundenen Pulsaren in Doppelsternsystemen, nirgendwo so stark auftaucht, wie gerade bei diesem Objekt hier, das den schönen Namen PSR J1906+0746 trägt. Und hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich dann Folgendes: Das PSR steht für Pulsar, die Zahlen sind die Koordinaten am Himmel.
Inwieweit hat das jetzt Einstein vorausgesagt, wenn diese Relativitätstheorie damit wieder mal bestätigt wird?
Ja, man berechnet die Änderung dieser Rotationsachse, die Änderung der sogenannten Spin-Präzision eben genau mit dem Formelapparat der Relativitätstheorie. Und es liefert eine sehr, sehr schöne Bestätigung dafür. Man hat das ja auch schon vorher bei Pulsaren gefunden. Einer der bekanntesten überhaupt für diese Rechnungen ist der sogenannte Hals-Taylor-Pulsar. Und das ist ja bekanntlich das System, das auch zu einem Nobelpreis geführt hat, weil man zum ersten Mal eben diese Änderungen da modellieren konnte.
Und jetzt muss ich nochmal einhaken. Was ist eigentlich ein Pulsar? Wir haben zwar das schon mal in vorangegangenen Sendungen erklärt, aber vielleicht sollte man das nochmal auffrischen.
Ja, Pulsare sind Sterne der ganz extremen Art. Also sie entstehen bei gewaltigen Supernova-Explosionen. Es gibt ja verschiedene Wege, den Lebensweg eines Sterns zu beenden. So ein Stern wie die Sonne, nach Milliarden von Jahren bläst sie ihre äußere Hülle ab, endet als weißer Zwerg, ist aber ein Stern wesentlich schwerer, als wesentlich massereicher, um genau zu sein, als die Sonne, hat einen anderen Lebensweg. Es gibt eine Supernova-Explosion, ein Teil der Hülle wird in einer gewaltigen Explosion rausgeschleudert und im Inneren bleibt ein kompakter Kern übrig. Ein Stern, man könnte sagen, das ist ein Stern, wo die ganze Materie auf Atomkerndimensionen zusammen, auf Atomkerndichte zusammengeschrumpft ist. Also ein Pulsar hat eine mittlere Dichte von 100 Millionen Tonnen in jedem Kubikzentimeter Materie. Ein knackiger Vergleich wäre da, wenn Sie ein Zuckerwürfelchen Pulsarmaterie hätten, Zentimeter lang, breit und hoch, wiegt ja genauso viel wie der komplette Kölner Dom mit sämtlichen Fundamenten, 5500 Mal, und das alles in einem Zuckerwürfel. Und aufgrund dieser extremen Verhältnisse, also ein Stern, der mal größer war als die Sonne, zusammengequetscht auf einen Durchmesser von einer Stadt von 10, 15 Kilometern vielleicht, dann dreht sich die ganze Geschichte eben extrem schnell. Normales physikalisches Gesetz, Drehimpulserhaltung, Während sich der Stern vielleicht einmal im Monat gedreht hat, wie unsere Sonne in 26 Tagen, dreht sich so ein Pulsar bis zu 700 Mal pro Sekunde. Also 700 Mal pro Sekunde um die eigene Achse, ohne von der Fliehkraft zerrissen zu werden. Und das liefert eben Weltraumlaboratorien der ganz besonderen Art Bedingungen, die man hier auf der Erde gar nicht darstellen kann.
Das kann man ja auch gut nachvollziehen, zum Beispiel bei einem Eislauf, wenn man sich dreht und die Arme dann nach innen zieht, wie man automatisch immer schneller wird.
Ja, so kann man sich den Drehimpuls, auch wenn das ein sperriger physikalischer Begriff ist, aber von Eiskunstläuferinnen, von Balletttänzern, wenn die in der Pirouette die Arme anziehen, da kann man es unmittelbar beobachten und dann macht man sich das auch sehr schön klar.
Und das hat natürlich auch eine praktische Bedeutung, würde ich mal behaupten. Nicht unbedingt jetzt gleich, aber zukünftig, wenn zum Beispiel, wir haben ja heutzutage das Galileo oder GPS oder GLONASS Navigationssystem, wenn Raumfahrer oder Raumschiffe mal weiter in das All vordringen, solche Pulsare zum Beispiel für Navigationsaufgaben zu benutzen. Und da findet ja auch jetzt diese Vorhersage mit der Relativitätstheorie einen Aspekt, der dabei mit zu berücksichtigen ist.
Ja, es werden Pulsare diskutiert, dass man die als ein Normalsystem dafür verwenden kann, für die Navigation in weiten, weiten Fernen von der Erde. Oder gar von unserem Sonnensystem würde ich es natürlich als absolute Zukunftsmusik sehen. Aber Pulsare sind eben auch auf eine andere Art ganz besondere eichnormale Eichquellen. Wenn sie die aufgrund der Wahnsinnsschwungmasse halten die natürlich ihre Umlaufperiode extrem genau ein. Und bei einer bestimmten Klasse von Pulsaren, wenn sie da alle Störeffekte rausrechnen, also durch die Schwerkraft von Körpern im Sonnensystem, große wie kleine Planeten, Zwergplaneten sogar, verursacht werden, wenn sie das alles rausrechnen, dann haben sie von so einem Ensemble von Pulsaren, also sagen wir mal eine ganze Klasse von Pulsaren, wo sie die Umlaufperiode genau kennen, verteilt in einigen hundert Lichtjahren um die Position der Sonne, liefert ihnen das letztendlich sogar ein System, mit dem es möglich sein sollte, und das in unmittelbarer Zukunft, da brauchen wir gar nicht mehr so lange zu warten, durchlaufende Gravitationswellen zu erfassen. Denn die Gravitationswellen bewirken ja Änderungen in der Struktur der Raumzeit und damit beeinflussen sie auch die beobachtete Pulsperiode. Und aus diesen Abweichungen in der beobachteten Pulsperiode, in der Abweichung der Ganggenauigkeit dieser Pulsaruhren, damit wird es möglich, Gravitationswellen in einem ganz extremen Frequenzfenster zu erfassen. Gravitationswellen im Nanoherzbereich, das heißt, die haben Wellenlängen nicht von Kilometern, wie die hier von der Erde mit LIGO zum Beispiel entdeckten, sondern Wellenlängen von Lichtjahren. Noch ist es Zukunftsmusik, aber ich glaube, da stehen wir, oder was heißt, stehen nicht wir, stehen die Pulsarastronomen, stehen die Experten doch kurz davor.
Wer war eigentlich bei dieser Beobachtung alles beteiligt? Also das Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie sowieso, aber wer verbirgt sich dahinter, der maßgeblich mit daran gearbeitet hat?
Also in dem Fall kann man sogar sagen, unser Institut ist maßgeblich dabei mit drei Autoren, aber da sind auch der Erst- und der Zweitautor. Gregory Devigne aus unserem Institut, der jetzt in Frankreich arbeitet. Michael Kramer, der Direktor und Leiter der Gruppe Radioastronomische Fundamentalphysik. Der dritte Kollege aus unserem Institut, der an dieser Veröffentlichung beteiligt ist, ist Axel Jessner, ein langjähriger Spezialist eben auch für Pulsarbeobachtungen, für die Physik von Pulsaren. Und darüber hinaus ist eine Reihe internationaler Institute in Frankreich, in England, sogar in China, Peking, den Niederlanden und British Columbia in Kanada daran beteiligt.
Ein weiteres Thema, das wir kurz besprechen wollen, nämlich ein extremer Helligkeitsausbruch im Zentrum unserer Milchstraße, wurde beobachtet und das hat sogar Einzug in die aktuellen Tagesnachrichten gefunden. Darüber wurde berichtet. Was können Sie unseren Hörern dazu noch erzählen?
Es geht um die Zentralquelle unserer Milchstraße, die auch unter dem schönen Namen Sagittarius A-Stern bekannt ist. Und es gibt zwei große Forschungsteams, die das im Infraroten beobachten. Einerseits ist es eine amerikanische Gruppe von der University of California. Andererseits ist es eine deutsche Gruppe. Da zeichnet Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching verantwortlich. Und die amerikanischen Kollegen haben jetzt, und nicht nur amerikanische, da war einer der Teilnehmer in diesem Projekt, ist Mitarbeiter hier bei uns im Institut, Gunter Witzel, er ist Zweitautor der Veröffentlichung im Magazin Astrophysical Journal. Und da geht es eben um eine Zunahme der beobachteten Helligkeit der Zentralquelle. Und da spekuliert man dann natürlich drüber, was bringt das Schwarze Loch dazu. Also nicht das Schwarze Loch selber, es kommt nicht aus dem Schwerkraftmonster aus dem Schwarzen Loch selbst heraus. Aber was verstärkt die beobachtete Helligkeit? Und das ist eben, das ist Mahlzeit. Das ist also, wenn bestimmte Massen in den Schwerkraftbereich des Schwarzen Lochs reinkommen und von dem verschluckt werden. Und vor kurzem wurde da eben auch noch eine Wolke mit der schönen Bezeichnung G2 in ihrem Kurs um dieses Schwarze Loch verfolgt. Und da geht es eben darum, dass man durch diese Helligkeitsausbrüche eben auch darauf zurückschließen kann.
Dass die eventuell dort hineingestürzt ist.
Oder Teile davon, ja.
Ja, wollen wir mal hoffen, dass das keine bewohnten Planeten gewesen sind.
Also in dieser Region, die ist, sagen wir mal, sehr unhabitabel. Denn das kann man über das Zentrum der Milchstraße sagen und es liegt nicht an der Zentralquelle selbst, an dem massereichen Schwarzen Loch, sondern auch an der Population von Sternen, die sie da finden. Das sind eine ganze Menge sehr, sehr heller, sehr, sehr massereicher Sterne, auch mit dem Übermaß an energiereicher, kurzwelliger Strahlung. Und auf Planeten in diesem Bereich, um diese Sterne, hätte sich Leben in der Form, wie wir es kennen, erst gar nicht entwickeln können. Ich meine, das ist ja letztendlich auch ein Grund, dass man sagen kann, wir können eigentlich ganz froh sein, dass wir uns in den Außenbereichen der Milchstraße befinden, mehr als 25.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Denn da ist diese Strahlung bedeutend kleiner und da hat eben auch ein Planet um einen normalen Stern wie unsere Sonne die Chance und die Zeit, Leben zu entwickeln.
Herr Dr. Junkes, es gibt noch zum Schluss, möchte ich es wenigstens erwähnen, einen Preis, mit dem zum Beispiel an Ihrem Institut Wissenschaftler ausgezeichnet worden sind. Was können Sie uns da noch kurz melden?
Ja, es ist im Nachklapp eines sehr aufregenden Ereignisses das Event Horizon Projekt, das sogenannte Event Horizon Teleskop zum Abbild des Schatten eines Schwarzen Lochs, hat ja ein aufregendes Ergebnis im April diesen Jahres verkündet, nämlich das entsprechende Bild der Zentralquelle der fernen Galaxie M87, Messier 87. Und das war schon ein tolles wissenschaftliches Ergebnis. Und jetzt, einige Monate später, hat die Breakthrough Foundation genau dieses Resultat mit ihrem Preis für Fundamentalphysik für das Jahr 2020 ausgezeichnet. Und der ist immerhin dotiert mit 3 Millionen US-Dollar und damit rund dreimal höher als der Nobelpreis. Wenn er auch vielleicht nicht das Renommee des Nobelpreises selber hat, aber das ist eine schöne Auszeichnung für die Arbeit des Teams. Und an diesem Team der Event Horizon Kollaboration ist eben unser Institut auch recht stark beteiligt. Das sind insgesamt 347 Kollegen innerhalb der Kollaboration und 35, also rund 10%, kommen aus unserem Institut, aus allen drei Direktorengruppen.
Dann möchte ich mich auch ganz herzlich anschließen und unsere Hörer, um Ihnen ganz herzlich zu gratulieren.
Also die Kollegen, die daran beteiligt sind, werden sich darüber freuen. Das reiche ich gerne weiter.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, herzlich gerne.